12:30 Uhr, Rendezvous. Die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Anschlag auf die Schweizer Botschaft in Athen. Eine Explosion hat das Areal im Zentrum der Stadt erschüttert. In der Botschaft wurde aber offenbar niemand verletzt. Dann, wie viel Risiko will die UBS? Hat sie aus der Krise gelernt? Antworten gibt es hier von der Bank selbst und von der Straße vom Zürcher Paradeplatz. Werden es die Sozialämter wagen, jeden Schwarzarbeiter zu melden, wenn der dann ausgeschafft wird? Die Warnung der Schweizerischen Konferenz für Sozialhilfe vor der Ausschaffungsinitiative. Und Schluss mit dem Wachstumswahn, fordert Urs P. Gasche in einem Buch. Sein Plädoyer für eine Umkehr hält der Journalist im Tagesgespräch um 13 Uhr. Rendezvous am Mikrofon Ivana Pribakovic. Zuerst zum Nachrichtenüberblick mit Karin Britsch.
Im Innenhof der Schweizer Botschaft in Athen hat es eine Explosion gegeben. Wie eine Sprecherin der Botschaft gegenüber der deutschen Nachrichtenagentur DPA sagte, wurde in dem Gebäude niemand verletzt. Laut dem Außendepartement war ein Paket abgegeben worden. Bei dessen Kontrolle entzündete sich der Inhalt in einer Stichflamme. Eine eigentliche Explosion fand aber nicht statt. Gestern fing die griechische Polizei 3 Paketbomben ab, die zum Teil an europäische Botschaften adressiert waren. In der Schweiz fühlen sich 9 von 10 Personen gesund. Das hat die jüngste Befragung durch das Bundesamt für Statistik ergeben. Sie wurde bereits vor 3 Jahren durchgeführt. Die Resultate sind jetzt veröffentlicht worden. Ein paar weitere Resultate der Schweizer Gesundheitsbefragung. Gut 1/3 der Bevölkerung ist zu schwer, wobei es deutlich mehr übergewichtige Männer als Frauen gibt. Die Zahl der Übergewichtigen hat in den letzten 5 Jahren nicht mehr zugenommen. Und statistisch gesehen betrinkt sich jede 12. Person in der Schweiz 1-mal pro Monat. Bei jungen Männern ist es sogar jeder 4. Die Schweiz gibt 14 Millionen Franken aus, um im Ausland für die kommende Wintersaison zu werben. Im Zentrum steht dabei der Skisport. Die Branche befürchtet wegen des starken Frankens einen Rückgang der Übernachtungen in der Schweiz. Der letzte Winter war der zweitbeste seit je mit 16 Millionen Übernachtungen. Das SECO, das Staatssekretariat für Wirtschaft, rechnet in der kommenden Wintersaison mit 2,2% weniger Touristen aus dem Ausland. Die Schweiz lanciert gemeinsam mit Deutschland und Österreich eine Kampagne gegen Kindersextourismus. Wer während einer Reise Beobachtungen macht, die auf Fälle von sexueller Ausbeutung von Kindern hindeuten, soll das den Behörden melden, so das Ziel der Kampagne. Vor 2 Jahren hatten die Schweizer Behörden ein Formular im Internet aufgeschaltet, das das Melden von Verdachtsfällen einfacher macht. Dieses Formular soll nun im ganzen deutschsprachigen Raum bekannt gemacht werden. Nach Schätzungen der UNO werden heute rund 2 Millionen Kinder ständig sexuell ausgebeutet. Die Flughafenabfertigungsfirma Swissport wechselt erneut den Besitzer. Sie wird für 900 Millionen Franken an eine französische Beteiligungsgesellschaft verkauft. Für Kunden und Mitarbeiter ändere sich nichts, teilt Swissport mit, die weltgrößte Firma der Branche. Der bisherige Besitzer, der spanische Baukonzern Ferrovial, begründet den Verkauf nach 5 Jahren mit Geldmangel. 7 Schweizer Energieunternehmen wollen die Strom- und Wärmeproduktion aus geothermischen Quellen in der Tiefe künftig gemeinsam angehen. Sie haben sich zur Geoenergie Suisse AG zusammengeschlossen, um so Kosten zu sparen und effizienter zu werden. Zudem sollen die besten Standorte für die Förderung von Tiefenwärme gesucht werden. Am neuen Unternehmen beteiligt sind Elektrizitäts- und Gaswerke von Zürich, Bern, Basel, dem Mittelland und dem Tessin. Große Erfahrung mit Geothermie hat Basel, wo die Tiefenbohrungen Erdstöße auslösten. Im Kanton Schwyz wird ein außerordentlicher Untersuchungsrichter eingesetzt. Er soll 2 Fälle möglicher Amtsgeheimnisverletzung untersuchen. Er kommt aus dem Kanton Zürich, um Befangenheit auszuschließen. Der frühere Bezirksanwalt Hans Baumgartner soll abklären, wie Medienhäuser in den Besitz geheimer Akten zu 2 Tötungsdelikten an jungen Frauen kommen konnten. Es ging um die Auswertung von Handydaten durch die Ermittlungsbehörden, namentlich im Fall des Opiermädchens Lucy. Der britische Ölkonzern BP meldet erstmals nach der Katastrophe im Golf von Mexiko einen Quartalsgewinn. Er betrug im dritten Quartal 1,8 Milliarden Dollar. Die Folgen der Katastrophe belasteten BP im dritten Quartal mit fast 8 Milliarden Dollar. Die Ölkatastrophe hat BP nach eigenen Angaben bis jetzt insgesamt rund 40 Milliarden gekostet. Südkorea plant, vor seiner Westküste einen riesigen Windpark zu bauen. Der Staat und private Investoren wollen fast 8 Milliarden Franken in die Anlage investieren. Die Anlage soll aus 500 Windrädern bestehen und in 9 Jahren fertig gebaut sein. Südkorea muss heute fast seinen gesamten Energiebedarf mit Einfuhren decken. In Thailand hat der anhaltende starke Regen weitere Gebiete überflutet. Im Süden steht die Stadt Ha Thai bis zu 2 Meter unter Wasser. 100.000 Menschen sind in den Häusern eingeschlossen. Nach Angaben des Katastrophenschutzes sitzen in Ha Thai auch ausländische Touristen fest. Über Ha Thai hatte gestern ein heftiger Tropensturm gewütet. Thailand ist seit gut 2 Wochen von den heftigsten Monsunregen seit Jahrzehnten betroffen. Auch im westafrikanischen Benin hat sich die Hochwasserlage weiter verschärft. Nach Angaben der UNO stehen rund 2 Drittel des Landes unter Wasser. 200.000 Menschen seien obdachlos. Ein großer Teil der Ernte ist zerstört. In den Fluten ertranken mehr als 80.000 Kühe, Ziegen und Schafe.
Sie hören Rendezvous, das Polit- und Wirtschaftsmagazin am Mittag. Über den Zwischenfall bei der Schweizer Botschaft in Athen berichten wir in den nächsten Minuten. Unser Korrespondent hat weitere Informationen. Dann geht es hier um die Aussage von UBS-Chef Oswald Grübel. Man wolle wieder mehr Risiken eingehen beim Investmentbanking. Und zur Stimmung unter den Jungbankern in Zürich.
Aber sicher, es wird gefestet, besonders jetzt, auch nach der Krise wieder. Es geht wieder aufwärts, oder? Also die Festen werden auch ein bisschen umfassend, oder? Man leistet sich wieder ein bisschen mehr.
Außerdem in der Sendung. Wenn die Ausschaffungsinitiative angenommen wird, werden weniger Missbrauchsfälle gemeldet, warnt die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe selbst. Dann schauen wir nach Italien, wo Silvio Berlusconi die letzten Fälle davonschwimmen. Und wir schauen in die USA vor den Parlamentswahlen, wo Obamas Demokraten die Wählerschaft in Scharen davonläuft. Die Reportage. Mehr reisen, mehr heizen, mehr beleuchten, mehr Fisch essen. Jetzt ist genug, sagt Wissenschaftsjournalist Urs Pekasche. Warum er dazu ein Buch geschrieben hat, erzählt er im Tagesgespräch um 13 Uhr. Nun weiter zu Börse, Wetter und Verkehr.
Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, steht bei 6.529 Punkten plus 0,4%. Der Euro wird zu 1.37,42 gehandelt, der Dollar zu 98,51 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag ist es im Norden wechselnd bewölkt. Vor allem im Mittelland gibt es noch einige sonnige Abschnitte bei etwa 12 Grad. In Graubünden und im Tessin kann es noch regnen. Später zeigt sich vor allem im Tessin ab und zu die Sonne, die Temperatur etwa 14 Grad. Am Mittwoch und Donnerstag scheint in den Alpen und im Süden häufig die Sonne. Im Norden hat es dagegen noch zeitweise dichtere Wolkenfelder. Es bleibt mild bei 12 bis 16 Grad. Verkehrsinfo Deris von 12.39 Uhr in der Region Aargau auf der A1 Richtung Zürich zwischen Baden-West und Neuenhof. Stau wegen eines Unfalls. Die Störung dauert voraussichtlich bis 13.30 Uhr.
Kurz vor Mittag hat in Athen eine Art Explosion das Areal der Schweizer Botschaft erschüttert. Wir haben es in den Nachrichten gehört. Laut dem Außendepartement EDA wurde am Empfang der Vertretung in Athen heute Morgen ein Paket abgegeben. Das Paket wurde geprüft und beim Entfernen der Verpackung entzündete sich der Inhalt in einer Stichflamme. Eine eigentliche Explosion fand nicht statt und verletzt wurde niemand. Ich bin jetzt verbunden mit unserem Korrespondenten Werner van Gent. Was wissen Sie über den Vorfall?
Also wir haben gehört, dass es doch eine relativ starke akustisch wenigstens einen Knall gegeben hat. Aber das kann natürlich subjektiv sein, Leute, die in der Nähe sind, die dann wirklich erschrocken sind und dann von einer Explosion sprechen. Das Ganze weist darauf hin, dass diese Bombe oder dieser Anschlag im Rahmen einer ganzen Reihe von Anschlägen in den letzten 48 Stunden stattgefunden hat. Auch bei der mexikanischen Botschaft, bei der bulgarischen Botschaft wurden Sprengsätze entschärft und bei verschiedenen Ministerien in Athen und auch bei ausländischen Firmen. Also es gibt eine ganze Reihe von mehrere Dutzend Sprengsätze, die offenbar entschärft worden sind. Und vom ganzen Vorgehen her müssen wir davon ausgehen, dass auch der Sprengsatz bei der Schweizer Botschaft von der gleichen Täterschaft gelegt wurde.
Das heißt, man nimmt an, dass diese Anschläge einen Zusammenhang haben. Weiß man denn etwas, wer hinter der Tat stecken könnte?
Na, man geht davon aus, dass hier eine kleine Splittergruppe einer alten Terrororganisation am Werk war. Die Splittergruppe hat einen relativ abenteuerlichen Namen. Sie nennt sich die Verschwörung oder Konspiration des Kerns des Feuers. Und es ist eine sehr stark antikapitalistische Organisation, die auch natürlich jetzt im Rahmen der Wirtschaftskrise versucht, Aufwind zu bekommen. Viel mehr weiß man nichts über die Täter. Man hat einige Personen festgenommen und man weiß, die Polizei weiß aus dem Umkreis dieser Gruppe, dass es wahrscheinlich um eine wirklich sehr kleine Splittergruppe handelt.
Das waren erste Informationen von Werner van Gent. Die UBS will wieder höhere Risiken im Investmentbanking eingehen. Mit dieser Aussage sorgte UBS-Konzernchef Oswald Grübel am Wochenende für Aufsehen. Gestern brauchten dann seine Sprecher einen ganzen Tag zu umklären, was ihr oberster Chef mit dieser politisch hochbrisanten Aussage wirklich gemeint hatte. Die Antwort, welche die UBS nun liefert, lässt großen Interpretationsspielraum und wirft Fragen auf. In einer Zeit, da die größte Schweizer Grossbank auf Vertrauen angewiesen ist. Barbara Wittmer.
Klar ist, UBS-Konzernchef Oswald Grübel hat gegenüber der Welt am Sonntag gesagt, er wolle die Risiken der Bank wieder erhöhen. Nur mit einem solchen Kurs könne die UBS im Investmentbanking wieder hohe Gewinne einfahren und mit der Konkurrenz mithalten. Und weiter sagt Grübel, im Vergleich zur Deutschen Bank seien die Risiken der UBS viel zu tief. Diese Aussagen hat der Journalist, der für die Deutsche Zeitung den viel diskutierten und viel zitierten Artikel verfasst hat, der UBS zum Gegenlesen vorgelegt. Die UBS hat die Zitate in der Folge abgesegnet. Umso erstaunlicher ist es deshalb, dass die UBS-Kommunikationsfachleute gestern einen ganzen Tag brauchten, um zu klären, was Oswald Grübel genau gesagt bzw. was er damit gemeint hat. Kündigt der oberste UBS-Chef damit einen Strategiewechsel an? Ist es ein Rückfall ins alte Fahrwasser oder was steckt hinter den brisanten Aussagen von Grübel? Am Abend lieferten die UBS-Kommunikationsfachleute das Ergebnis ihrer Recherchen ab. Als kürzeste Zusammenfassung lautet ihre Antwort «Ja, aber». Ausführlicher wiedergegeben heißt das, die UBS will tatsächlich wieder riskante Geschäften, denn zurzeit hat sie ein tieferes Risikoprofil als die Konkurrenz und ihre Umsätze im Investmentbanking sind deshalb ungenügend. Es gehe nun aber nicht darum, wieder den hochriskanten Eigenhandel, der die Bank an den Rand des Abgrunds geführt hat, auszubauen, sondern darum, vermehrt Kunden anzuwerben und für diese Wertpapiere zu kaufen und verkaufen. Wenn es der UBS gelinge, dieses sogenannte Kundengeschäft zu beleben, heiße das aber auch quasi automatisch, dass sie damit wieder höhere Risiken in ihren Büchern haben werde. Die Begründung leuchtet ein und nimmt der Aussage vom höheren Risiko im Investmentbanking etwas von ihrer Brisanz. Trotzdem liegt der Verdacht nahe, dass UBS-Chef Grübel bewusst auf mehreren Ebenen kommuniziert hat. Zum einen an die Adresse der eigenen Angestellten, der Investmentbanker, denen er mitteilte, dass er sie weiterhin braucht. Zum anderen an die Adresse der Investoren. Sie wissen nun, dass die UBS nicht tatenlos zuschauen will, wie ihr die Fälle davon schwimmen. Und zum dritten sicher auch an die Adresse der breiten Öffentlichkeit. UBS-Chef Grübel will sie wohl darauf einstimmen, dass das Banking ohne Risiko ein Wunschtraum bleiben wird. Fakt ist, es ist nicht das erste Mal, dass sich der UBS-Chef provokativ äußert. Bleibt deshalb die Frage, ob solch brisante und zugleich undiplomatische Äußerungen der Bank tatsächlich etwas bringen und helfen, das verlorene Vertrauenskapital wieder aufzubauen. Die Antwort kennt nur Oswald Grübel.
Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer über die bemerkenswerte Aussage von UBS-Konzernchef Oswald Grübel. Und was sagen Banker, Kleinaktionäre und gewöhnliche Sparer zu den Banken, die für mehr Gewinn auch wieder mehr Risiko eingehen wollen? Die Reportage von Pascal Krauthammer vom Zürcher Paradeplatz, dort, wo die großen Banken zu Hause sind.
ABB, Nestle, Roche. Hinter einer Glasscheibe beim Paradeplatz irgendwo auf einem der 30 kleinen Monitoren steht's, wie es um die Kurse steht.
Um Kurse, ja, wie man es sieht, schwankend, oder?
Ein Kleinaktionär mit einer zerbrechlichen roten Brille ist überhaupt nicht zufrieden mit dem Börsengang und schon gar nicht mit den Bankern.
Kaum hat der Staat 60 Milliarden gezahlt und jetzt wollen sie eigentlich schon wieder ein Risiko machen. Also ist das nicht ganz, ja.
Ein Rentner vor den Börsenkursen mit seiner hellgrünen Fleecejacke und den Wanderschuhen will er nicht so recht ins schicke Straßenbild passen. Er sagt über die Banker:
Sie wollen schon wieder mehr Gewinn machen, aber den Aktionären nichts geben, oder? Ich weiss auch nicht, was das für eine Gilde ist, oder? Die einfach meinen, sie müssen, weiss ich, was verdienen, oder? Das ist einfach.
Es ist einfach so, wie es ist, sagt ein älterer Mann daneben. Banker sind halt Banker, sagt er.
Die sind da zum Geld verdienen. Werden ja vom Staat wieder gerettet.
Ist tatsächlich alles wieder wie vor der Krise? In den teuren Geschäften rund um das UBS-Gebäude am Paradeplatz kostet ein Ledertrolley 2.320 Franken. Erleichterung bei den Verkäufern, die Banker kaufen wieder. Wir gönnen uns wieder was, sagt ein großgewachsener 30-jähriger Steuerspezialist.
Aber sicher, es wird gefestet, besonders jetzt, auch nach der Krise wieder, es geht wieder aufwärts, oder? Also die Festen werden auch ein bisschen, wie soll ich sagen, halt wieder ein bisschen umfassend, oder? Man leistet sich wieder ein bisschen mehr.
Zwei Banker um die 40, leicht untersetzt, kommen aus dem großen UBS-Gebäude. Zigaretten lässig in die Mundwinkel geklemmt, sagen sie. Wir gehören zu einer Sekte, die drei Buchstaben hat. Uns, dem Finanzplatz, geht es gut. So selbstsicher geben sich aber nicht alle. Ein edles Uhrengeschäft ganz in der Nähe, ein 55-jähriger Branchenkenner aus der Welschen Schweiz. Sein Lieblingsgericht ist Fondue. Und weil das Zeit braucht, die er nicht hat, verschlingt er an diesem Mittag ein Schinkensandwich. Er beißt hinein, ein Stück Fleisch fällt zu Boden.
Die Stimmung ist wieder eher angespannt. Man merkt schon, dass der Druck von überall kommt, von der Leitung her. Aber die Resultate sind nicht immer, wie man es gerne hätte.
In der Mitte des Paradeplatzes geht es 15 Stufen hinab, zu einem öffentlichen WC. Die Putzfrau ist jeden Tag hier. Sie ist verschwiegen. Jeden Tag schaut sie den Bankern zu.
Sie können dort ins WC, da ist meine Seite, und sie mit einem Franken reinrühren. Man sieht schon, ja, es gibt viele, die Probleme haben. Man merkt einfach, sie suchen ein bisschen Ruhe da, ein bisschen Geborgenheit, oder? Das haben sie vielleicht jetzt dort, wo sie arbeiten, nicht, dann kommen sie da oben.
Was machen Sie 15 Minuten lang auf der Toilette, jeden Tag? Die Putzfrau zuckt mit den Schultern. Oben auf dem Paradeplatz, da sind sie wieder und laufen mit erhobenen Köpfen, die gehetzten Banker, in ihren schicken Anzügen und den handgenähten Schuhen. Sie arbeiten wie verrückt, sagen sie. Unser Lohn ist gerechtfertigt.
Nur 10'000 Franken, dass die Kugelschreiber in die Hand nehmen und etwas unterschreiben. Die haben einen anderen Salär,
sagt einer, der mit 1'000 Franken im Monat durchkommen muss. Die Haare sind lang, fettig, der Bart ist wild. Er sitzt auf einer Bank vor dem CS-Gebäude. Er weiß, dass hier sehr, sehr viel Geld verdient wird. Er sieht sie alle, die Jungen, die Erfolgreichen, die Gestressten. Täglich rennen sie an ihm vorbei.
Ich weiss nicht, ein Hund würde ich auch gerne zum Essen von einer Bank gehen. würde ich gerne einen Hund nehmen. Aber sonst hätte es mir kein Geld gegeben wegen dem. Also, weil ich jetzt auch arm wäre oder in der Lümpe wäre oder so. Nein, keinen Hund gegeben.
Er hebt die Füße, ein Putzfahrzeug fährt vorbei, saugt seine Kippen auf. Für die saubere Zukunft von Zürich verwandeln wir Blei zu Gold, steht auf dem Wagen. Resigniert schaut er dem hinterher.
Die Reportage von Pascal Krauthammer aus dem Schweizer Bankenherzen vom Paradeplatz in Zürich. Welche Auswirkungen hätte die Ausschaffungsinitiative für die Sozialhilfe und insbesondere für Sozialhilfebetrüger? Die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS hat sich in den Abstimmungskampf eingeschaltet und spricht von fatalen Konsequenzen. Die Initiative sei ungerecht, sie führe zu Vollzugsproblemen und würde gar die Missbrauchsbekämpfung aushöhlen. Die SVP widerspricht. Aus dem Bundeshaus, Katrin Hug.
Mit ihrer Ausschaffungsinitiative will die SVP nicht nur verurteilte Straftäter wie Vergewaltiger oder Mörder ausschaffen, auch wer missbräuchlich Leistungen der Sozialversicherungen oder der Sozialhilfe bezieht, soll des Landes verwiesen werden können. Und zwar auch ohne Urteil eines Richters. Das sei unverhältnismäßig, findet die Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe SKOS. Denn, sagt Felix Wolfers, Leiter des Sozialamtes der Stadt Bern,
wir haben eine ganz grosse Schwierigkeit, dass die Initiative ja nicht bestimmt, welche Taten wirklich unter die Initiative fallen. Es gibt keinen anerkannten Begriff, was Sozialhilfemissbrauch ist, und deshalb wäre die Umsetzung der Initiative sehr schwierig.
Sozialhilfemissbrauch sei kein rechtlich definierter Begriff. Es sei somit überhaupt nicht klar, welches Verhalten zu einer Ausschaffung führe, ergänzt Walter Schmid, Präsident der SKOS.
Von daher ist es durchaus möglich, dass diese weite Auslegung von Sozialhilfemissbrauch dazu führen könnte, dass auch Leute ausgeschafft werden, die nicht im strafrechtlichen Sinne ein Delikt begangen haben, sondern die vielleicht nur die Sozialhilfegelder falsch verwendet haben, beispielsweise Alkohol gekauft haben, statt die Miete bezahlt zu haben.
Dies aber wiederum könnte dazu führen, dass die Behörden leichte Fälle von Sozialhilfemissbrauch nicht mehr bekämpfen würden, aus Angst vor einer Ausschaffung. Die SVP hingegen sieht keine Probleme. Ständerat Maximilian Reimann hält jeden Missbrauch von Sozialgeldern für ausschaffungswürdig. Zum Beispiel:
Eine Putzfrau soll ihre Sozialabgaben leisten, wie jeder andere Ausländer oder Schweizer. Und wenn sie das nicht tut, gehört sie nicht auf den schweizerischen Arbeitsmarkt.
Zudem, so Reimann, sei die Initiative im Sozialhilfebereich bewusst streng formuliert.
Sie muss ja auch eine präventive, abschreckende Wirkung haben. Und ich glaube, das hat sie. Und im Übrigen haben wir heute schon Länder, wo die Ausschaffungskriterien bereits jetzt schärfer sind als das, was wir anschreiben.
Der Gegenvorschlag, den das Parlament der SVP-Initiative gegenübergestellt hat, sei hingegen bei Sozialhilfemissbrauch viel zu wenig streng, so SVP-Vertreter Reimann. Tatsächlich hält SKOS-Präsident Walter Schmid fest, dass mit dem Gegenvorschlag, den die SKOS unterstützt, kaum ein Sozialhilfemissbrauch zur Ausschaffung führen würde.
Weil im Gegenvorschlag die Schwere eines Deliktes gewichtet wird. Und mir ist kein Sozialhilfemissbrauchsfall bekannt, in dem es zu einer rechtskräftigen Verurteilung von über 18 Monaten gekommen wäre.
Weil im Gegenvorschlag ausdrücklich festgehalten ist, dass nur ausgeschafft wird, wer für einen Betrug oder eine andere Straftat im Bereich der Sozialhilfe zu einer Freiheitsstrafe von mindestens 18 Monaten verurteilt worden ist. Das Stimmvolk wird also am 28. November entscheiden müssen, ob es eine Initiative gutheißen will, die selbst beim Sozialhilfemissbrauch zur Ausschaffung führt, oder aber einen Gegenvorschlag, bei dem praktisch niemand ausgeschafft wird, der unrechtmäßig Sozialgelder bezieht.
Das könnte das Ende von Silvio Berlusconis Karriere als Ministerpräsident sein. Nach den 6 Skandalen und Skandälchen ist die Kirche auf Distanz zu ihm gegangen. Und jetzt wendet sich auch die Wirtschaft von ihm ab. Und wenn in Italien die Wirtschaft die Regierung fallen lässt, dauert es häufig nicht mehr lange, bis diese stürzt. Massimo Agostinis berichtet.
Emma Marcegaglia, die Präsidentin des einflussreichen Arbeitgeberverbandes Confindustria, konnte sich nicht mehr zurückhalten. Nach Auffliegen der Bunga-Bunga-Sex-Affäre von Berlusconi mit einer 17-jährigen Immigrantentochter aus Marokko, da sagte die kämpferische Marcegaglia: Es ist das dritte Mal, dass ich diese Regierung mahne, endlich die echten Probleme dieses Landes anzugehen. Viele Abgeordnete denken nur an ihr politisches Überleben statt an das Land. Das ist abstoßend. Die italienische Politik lebt von Andeutungen und Zeichenlesen. Diese Worte bedeuten nichts anderes. Die Geduld der italienischen Arbeitgeber mit dieser Regierung ist zu Ende. Das Pünktchen auf das I setzt nun der Verband der Autohändler. Sein Monatsbulletin mit den miesen Oktoberverkäufen trägt den Titel «Automarkt im Oktober, Bunga Bunga». Bereits letzte Woche sagte die katholische Wochenzeitung Familia Cristiana, Berlusconi ist krank. So deutlich hat sich die Kirche noch nie distanziert. Am Wochenende ist auch Umberto Bossi, Chef der Lega und engster Alliierter von Berlusconi, auf Distanz gegangen. Silvio hätte die Polizei nicht anrufen dürfen, sagte Bossi. Gemeint ist damit das nächtliche Telefonat von Berlusconi in die Questur, nachdem sein minderjähriges Partygirl Ruby wegen Raub verhaftet worden war. Berlusconi gab vor, sie sei eine Nichte des ägyptischen Präsidenten Mubarak und wegen möglicher diplomatischer Friktionen sofort freizulassen. Eine krasse Lüge, ein Machtmissbrauch ungeheuren Ausmaßes, selbst für Italien. Die Frage stellt sich, wer zieht den Stecker aus? Ist es Intimfeind Gianfranco Fini, der mit seiner Schar abtrünniger Abgeordneter aus dem Lager von Berlusconi die Regierung längst hätte zur Strecke bringen können? Vermutlich nicht. Fini ist ein Zögerer und Zauderer. Seine Formation Futura e Libertà hätte bei Neuwahlen keinen Stich. Ist es also abermals Umberto Bossi, wie schon vor 16 Jahren? Seine Lega würde bei Neuwahlen abräumen, aber auch dann nur mit Hilfe von Berlusconi wieder an die Macht zurückkommen können. Oder aber schafft es die Opposition, bestehend aus den schwachen linken Demokraten, zusammen mit den Zentrumschristen und den abtrünnigen Fini-Anhängern eine technische Regierung zu bilden, welche zwei, drei wichtige Geschäfte über die Bühne bringt und dann Neuwahlen ausruft? Niemand weiß es so richtig. Italien wartet.
Es ist Wahltag heute in den USA. Das ganze Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senats werden neu bestellt. Und alle Umfragen deuten auf große Gewinne der Republikaner hin. Im Teilstaat Nevada kämpft einer der engsten Gefolgsleute von Präsident Obama um sein politisches Überleben. Harry Reid, der Mehrheitsführer im Senat, könnte seinen Sitz an Sharon Angle verlieren, eine Politikerin der äußersten Rechten, die bis vor kurzem niemand kannte. Der Wahlkampf ist ausgesprochen gehässig und die Wählerschaft von Nevada tief gespalten. Selbst in Searchlight, im Süden Nevadas, wo der Demokrat Harry Reid aufgewachsen ist. Aus Searchlight die Reportage von Max Ackermann.
Searchlight, das ist wenig mehr als eine Ansammlung von Wohncontainern, die etwas verloren in der Hochwüste Süd-Nevada stehen, zwei Autostunden von Las Vegas entfernt und vier von Barstow, Kalifornien. Joe's Trading Post ist schon seit Jahren geschlossen, das K-Motel für $179,000 zu haben. Immerhin, es gibt noch einen Gemischtwarenladen hier, eine Post, zwei Tankstellen und zwei Casinos.
Well, it's a bar and a cafe and slot machines and the games over there.
Das Nugget Casino mit Café und Restaurant gehört Whirly Doing, einer vornehmen älteren Dame.
It's just a very small casino.
Mrs. Doing lebt seit fast 50 Jahren in Searchlight. Sie ist eine Institution im Dorf und eine gute Freundin von Senator Harry Reid.
I think he's a wonderful man. He's been the best thing that ever happened to this.
Reid sei ein wunderbarer Mann, der seinen Geburtsort nie vergessen und viel für das Dorf getan habe. Er sei das Beste, was Searchlight passieren konnte. Wer das nicht sehe, sei doch verrückt. Eine der Verrückten ist Diane Kendall. Ihr Haus oben im Dorf ist nicht zu verfehlen. Im Garten stehen große Plakate für Sharon Angle, die Senatskandidatin der Tea Party-Bewegung.
Hi, hello. Excuse me, ma'am.
Ohne Umschweife lässt Diane mich ein und beginnt sofort auf den Senator aus Searchlight zu schimpfen.
He hasn't done a damn thing for us.
Reed habe rein gar nichts für das Dorf gemacht. Das neue Schulhaus, die ausgebaute Straße, die moderne Wasserversorgung, alles habe Searchlight aus eigener Kraft hingekriegt. Und falls doch Geld aus Washington geflossen sei, sie würde gerne darauf verzichten, wenn die dort oben das Volk bloß in Ruhe ließen. Möglichst wenig Staat brauche das Land und deshalb wolle sie Sharon Engel in den Senat wählen und Harry Reid in die Wüste schicken, am liebsten zusammen mit seinem Chef.
Obama and Harry Reid and Pelosi are killing us. They have no right being in our education, they have no right being in our healthcare. They have no right to be
raising. Das sind Tea Party Parolen und Diane ist inzwischen fast eine Tea Party Berühmtheit. Letzten März organisierte sie in Searchlight ein großes Treffen dieser neuen Protestbewegung von rechts. Mehr als 10.000 Personen kamen und seither ist das Klima hier noch mehr vergiftet.
I don't even try to discuss anything with people. I just try to stay out of it.
Das ist Jane Overy. Die Dorfhistorikerin versucht, das Thema Politik möglichst zu vermeiden und sich ganz auf die Geschichte von Searchlight zu konzentrieren.
Welcome to the Searchlight Museum. The Searchlight Museum was established to report the history of one of Southern Nevada's most fascinating boomtowns.
Searchlight ist eines der unzähligen alten Minenorte Nevadas. Hier wurde Gold abgebaut. Zu Beginn des letzten Jahrhunderts lebten in Searchlight mehr Leute als in Las Vegas. Nach wenigen Jahren aber war schon Schluss mit der Bonanza. Nur der Hoover-Damm, das riesige Arbeitsbeschaffungsprojekt in den 30er Jahren, rettete das Dorf. Auch Harry Reeds Vater fand eine, wenn auch kümmerliche, Existenz.
He had a very hard life. No running water, no inside plumbing. He had
in einer bescheidenen Hütte sei der spätere Senator aufgewachsen, ohne fließendes Wasser, die Toilette im Hof, beide Eltern Alkoholiker. Dass unter diesen Umständen eine so große Karriere möglich wurde, sei schon bewundernswert, findet Jane Overy und gibt sich so, fast ein wenig verschämt, doch noch als Reed-Anhängerin zu erkennen. Und dann schließt sie das Museum und eilt hinunter ins Alterszentrum. Dort ist Bingo-Abend angesagt, das große Wochenereignis von Searchlight, Nevada.
Max Ackermann.